Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam, ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wir sind heute bei einer weiteren Folge des Chino Talks und ich habe heute einen sehr interessanten Gast, ja, den Bruder Murat, den ich jetzt auch nicht so lange kenne, aber in dieser kurzen Zeit schon sehr ins Herz geschlossen habe. Alhamdulillah, der Bruder hat einen humanitären Verein gegründet und ich würde sagen, ich übergebe dir das Wort, dass du da ein bisschen selber davon erzählst und dann gehen wir inshallah auf die Fragen ein.
Ja, vielen Dank, Bruder Mohammed. Salam alaikum wa rahmatullah an alle, die zuhören, an alle Gäste. Mein Name ist Murat Işık, Işık auf Deutsch ausgesprochen. Ich bin 48 Jahre alt, verheiratet und habe drei Kinder. Alhamdulillah. Wir haben ja diesen Verein vor 7 Jahren gegründet. Durch die Initiative und die Beweggründe, dass das, was wir machen, genauso machen, wie wir es machen. Da würde ich dann später nochmal drauf einkommen. Ich bin selber seit circa 14 Jahren in der humanitären Welt zu Gast. Vorher bei einer aktiven Jugend, danach bei Ikram und danach haben wir uns beschlossen, dass wir zu siebt 7 Brüder aus 5 verschiedenen Nationen diesen Verein gründen. Der Beweggrund hierfür war natürlich, dass wir alles, was wir machen, kontrolliert selbst machen. Mhm. Ja, und das bedeutet, wir als Beispiel, wir schicken jetzt keinen Container irgendwo nach Afrika und sagen dann, macht, was ihr machen wollt, sondern wir schicken das dorthin, wo wir auch die Leute haben, die dann bei der Verteilung dabei sind. Mhm. Ja, oder wo wir wissen, dass der Container dann auch nicht kommerziell dann irgendwie behandelt wird, sondern wirklich an Bedürftige, der Inhalt an Bedürftige geht. Ja, das jetzt nur als Beispiel. Help Me e.V. wurde gegründet, auch mit den Zielen, dass wir nur in Ländern helfen, wo wir auch die Leute aus den eigenen Reihen haben. Mhm. Bedeutet, haben wir keinen aus Mosambik, machen wir in Mosambik keine Projekte. Auch wenn wir Leute haben, die vielleicht die Landessprache sprechen, Deutsch, Englisch oder wie auch immer. Diese Art, wie wir arbeiten, ist dann auch nur möglich, wenn du dort gute Kontakte hast.
Verstehe.
Ja.
So viel dazu. Allahumma barik, ja. Möge Allah dich weiterhin und euch weiterhin segnen, euch Amen. Weiterhin dafür einsetzen.
Amin. Ajma'in, inshallah.
Du hast gerade einen Punkt angesprochen, der mir persönlich und ich glaube auch sehr vielen anderen wichtig ist. Ja, wenn man Geld spendet zum Beispiel, möchte man ja oft oder wissen, was mit seinem Geld passiert. Mhm. Ja, und ich denke, was eine Sache ist, die Help Me unter anderem auch so besonders macht, für mich persönlich ist, dass ich weiß, wenn ich Geld spende, kenne ich die Brüder, oder zumindest vorher kannte ich Brüder, die Brüder kannten, jetzt kenne ich sie persönlich, Alhamdulillah, die vor Ort sind, wie du sagst. Mhm. Ja, die vor Ort sind und mein Geld verteilen. Mhm. Ja, in Form von Essen, in Form von Bargeld, in Form von Versorgung. Mhm. Und ich denke, das ist eine sehr, sehr wichtige Sache, die viele interessiert. Das heißt, an alle, die zuhören und die sich manchmal unsicher sind, wo sie investieren, beziehungsweise wo sie spenden sollen, nicht investieren. Mhm. Natürlich, sie investieren auch in ihre Akhira, inshallah, ja, als Sadaqa. Help Me kann ich definitiv empfehlen. Gut. Kommen wir zu den Fragen. Ja. Beginnen wir, inshallah. Mhm. Die erste Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, ist, was hat dich dazu motiviert, einen humanitären Verein zu gründen? Du bist eben schon mal ein bisschen drauf eingegangen, aber was sind denn so die Hintergrund- und persönlichen Beweggründe für dich gewesen?
Mhm. Wenn du erlaubst, Bruder Mohammed, würde ich jetzt einfach mal ganz kurz ausholen.
Natürlich.
Also, ich habe nach der Brandkatastrophe von Ludwigshafen, wo 9 Personen verbrannt sind aus Gaziantep, eine Stadt der Türkei, durch mein Engagement, ich sage das jetzt nicht, weil ich mich drum rühme, aber wurde ich eingeladen beim Bundespräsident Horst Köhler in Berlin, In dem rheinland-pfälzischen Team habe ich eine Ärztin kennengelernt, die damals in Ruanda, in Afrika, in dem Staat Ruanda, als Chirurgin Menschen behandelt hat, die mit Macheten angegriffen wurden. Mhm. Es gab dort eine ethnische Säuberung. Spannend. Das Ganze hat mich so bewegt, dass ich nach 2008 in die humanitäre Welt eingestiegen bin. Zuerst, wie gesagt, bei der aktiven Jugend. Unter Ali Bhaji. War eine schöne Zeit, war eine interessante Zeit. 4 Jahre mit dort gewirkt und mit im Vorstand gewesen. Hat mir sehr gut gefallen. Danach haben sich unsere Wege getrennt und habe dann in dem Verein Ikram weitergeholfen. Mhm. Auch da erkannt, doch ich könnte und wollte doch einiges anders machen. Da komme ich jetzt aber gleich drauf. Und dann, wie gesagt, habe ich mit einigen Brüdern gesprochen und wir sind zu dem Thema gekommen, also zum Entschluss gekommen, du, komm, wir probieren es. Wir machen einen eigenen Verein, mhm, und haben die komplette Kontrolle über das, was wir machen. Warum hat man das Netz? Ja, wenn man das Netz selber macht, wir haben zum Beispiel als ganz, ganz großen Faktor bei Help Me e.V., dass wir ohne Partner im hiesigen Ausland arbeiten. Bedeutet, wir schicken jetzt kein Geld nach Somalia und sagen dem Verein dort, schlachtet für uns die Kurban. Mhm. Gerade Kurban ist ein Thema, wo du nicht vernachlässigen darfst. Du musst wissen, wer schlachtet für dich. Hast du die Vollmacht, die wir Khaled abgegeben? Wie schlachten sie? Schlachten sie barmherzig? Werden die Einzelheiten, die wichtigen Punkte im Kurban, in der Durchführung der rituellen Schlachtung auch eingehalten? Mhm. Ja? Sind sie barmherzig zu dem Tier? Und. Ich habe schon so viel erlebt, Bruder, dass ich wirklich der Meinung bin, wenn du das nicht vor Ort selber begleitest, dann siehst du auch nicht, wie oder in welcher Qualität, auch islamisch gesehen, in erster Linie islamisch gesehen, mhm, ob das in der richtigen Qualität gemacht wird. Ja, ja, das sind zum Beispiel, das ist so ein Hauptgrund, aber auch natürlich Sachen wie, wenn du in einem Land Hilfe betreibst, ist es unheimlich wichtig, dass du in diesem Land Kontakte hast. Wir haben auch gemerkt, dass wir, wenn wir mit den Sheikhs in diesen Ländern zusammenarbeiten, mhm, zumindest in dieser Region bezogen, du auch unheimlich gut und schnell viele Helfer hast, weil er sagt dann zu seinen Leuten, da 20, 30, 50, egal, helfen, damit denen geholfen wird und zugleich uns besser geholfen wird. Ja, weil ansonsten ist der Chaos vorprogrammiert. Mhm. Ja, wenn du einfach hinkommst mit 2, 3 Helfern und sollst 1000 Pakete verteilen, Bruder, dann ist sowas nur möglich unter einer ordentlichen Vorgehensweise. Mhm. Ja, ja, die Art, wie wir vorgehen, wenn ich da auch noch mal ein paar Worte verlieren darf. Natürlich, klar. Bruder, 2019 haben wir in Somalia 1000 Lebensmittelpakete verteilt, haben in Kismayo. Wir. Ja. Wir haben dort in Somalia, in Kismayo, Bons, also so Papierbons, mhm, bedrucken lassen. 2 Tage vor der Verteilung kam der Omar Abdi zu mir und sagte, du Murat, die haben die Bons nachgemacht. Dann, mhm, da mussten wir schnell reagieren und haben dann nochmal eine andere Farbe Bons verteilt. Mhm. Damit sowas nicht nochmal vorkommt, haben wir dann beschlossen, dass wir uns in Holland Plastikchips prägen lassen. Blaue Plastikchips, die auf beiden Seiten, ähnlich wie die Boxauto-Chips, ja, bei den Jahrmärkten. Und haben dann die Plastikchips eingeführt 2019. Was machen wir jetzt mit diesen Chips? Egal ob Kurban-Fleischverteilung, Iftar-Pakete oder Umschläge mit Sadaka, Zekat, ganz egal in welcher Verteilung du dich befindest. Wir gehen nach diesem Prinzip, Bruder Mohammed, wenn du zum Beispiel dieses Zimmer streichst, ist die Vorarbeit das, was am meisten Zeit schluckt. Mhm. Das Abkleben der Steckdosen, der Schalter, der Türen, der Fenster. Das eigentliche Streichen geht dann relativ zügig.
Genau.
Ja? Und so sehen wir auch unsere Arbeit in Fisabilillah. Wenn wir eine gute Vorarbeit machen, haben wir danach eine umso schönere, sauberere, fairere und islamisch richtige Verteilung. Warum? Wir laufen von Hütte zu Hütte, verteilen die Plastikchips an jede Familie. Hat eine Familie mehr wie, also wir haben immer so 6 Personen mit einem Chip, wenn jetzt 15 Personen oder 18 Personen sind, da haben wir auch 3 Chips verteilt und haben gesagt, wenn ihr uns diese Chips an diesem Tag wieder zurückbringt, bekommt ihr eure Ration Iftar-Pakete oder Kurbanfleisch oder Umschläge. Und genauso machen wir das. Somit merzen wir auch einen ganz, ganz großen Punkt aus, Bruder Mohammed. Das ist zum Beispiel, sind in vielen afrikanischen Ländern oder in vielen muslimischen Ländern, haben die Männer auch mehr wie eine Frau.
Mhm.
Wenn jetzt ein Mann mit 50, Ü50, 3 Frauen hat, hat er mit Sicherheit auch erwachsene Kinder.
Mhm.
Würden wir das jetzt nicht von Hütte zu Hütte verteilen, würden diese Personen, 15, 20, 25 Personen mit 3 Frauen, also die Kinder dazu gerechnet, würden die sich in der Schlange aufhalten und würden dann, ich sag mal, 10, 15 Pakete bekommen.
Mhm. Ich verstehe.
Andere würden dann nur ein Paket bekommen.
Ich verstehe, ja.
Und somit bekommen wir eine faire Verteilung hin, weil wir dann dieser Familie oder diesen Familienangehörigen nicht nochmal ein 2., 3., 5., 8. Paket geben.
Sondern alles ist dann...
So, alles ist genau nach der Größe der Familie verteilt.
Mhm.
Ja.
Ist gut.
Und wir nehmen uns die Zeit. Die Verteilung dauert meistens einen Tag, manchmal sogar 2. Kommt darauf an, wie weit die Dörfer auseinander weg sind, die wir besuchen wollen. Und Alhamdulillah, bis jetzt haben wir immer also seit 2019, wo wir das machen, immer ein gutes Ergebnis dadurch erzielt. Ja. Ja, das ist so mit einer der wichtigsten Gründe, dass wir so arbeiten, wie wir arbeiten und das dann auch durchführen können in Ländern, in denen wir auch vertreten sind, wo wir feste Teams haben. Help Me gibt es in 5 Ländern. Deutschland als Ursprungsland, Hauptland, in der Türkei, in Bangladesch, in Mali und in Mauretanien. Ja, wichtig für uns ist nicht, dass es uns in vielen Ländern gibt. Wichtig ist, dass es uns in Ländern gibt und wir in diesen Ländern korrekte, saubere und Arbeit, die mit Halal in einer Halal-Form abläuft, durchführen können.
Die islamkonform sind.
Islamkonform sind, ja.
Alhamdulillah. Sehr schön, ja. Das ist auch, ich denke mal, insoweit wichtig, dass man sich nicht auf zu viele Länder fokussiert, weil man sagt ja immer, man kann nicht auf 2 Hochzeiten gleichzeitig tanzen.
Mhm.
Und ich denke, dadurch, dass man sich dann auf ein bisschen weniger Länder fokussiert, kann man dann aber dementsprechend mehr Prozent an Arbeit leisten.
Richtig.
Vor Ort, mit den Ländern, also in den Ländern. Ja. Wir hätten ja auch eigentlich, wäre ich ja eigentlich nach Somalia geflogen dieses Jahr.
Ja, genau.
Aber dann kam ja dann das Erdbeben Türkei und Syrien.
Mhm.
Möge da die Verstorbenen als Märtyrer aufnehmen.
Amen, amen.
Aber inshallah können wir das wiederholen.
Sehr gerne.
Ja.
Sehr gerne.
Habe immer noch natürlich
Interesse.
Interesse, da mitzufliegen.
Ja.
Unabhängig davon, dass ich Mitglied bin.
Genau.
Genau. Dankeschön dazu auf jeden Fall für das ausführliche Hintergrundwissen diesbezüglich.
Mhm.
Was für Herausforderungen hattest du denn auf dem Weg zur Gründung? Also was für Schwierigkeiten und Hindernisse während des Gründungsprozesses?
Mhm. So große Probleme hatten wir eigentlich nicht, aber natürlich gibt es immer wieder Hindernisse. Jeder, der in einem Verein eine leitende Position oder eine verantwortliche Person ist, kennt die Problematik, wenn Arbeiten verteilt werden im Ehrenamt. Wir machen das ja alles fisabilillah, ohne Entgelt. Dann ist es unheimlich schwierig, alle Positionen, die du brauchst, sei es Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Geschäftsführung, erster, zweiter Vorstand, Öffentlichkeitsarbeit, diese Positionen gut auszufüllen oder richtig mit Positionen, also mit Leuten, die richtig Bock drauf haben, hier
Gutes zu tun
und vor allen Dingen das, was sie tun, auch gut zu tun, ja, also richtig zu tun. Das war so, wenn man das jetzt als Herausforderung nehmen kann, Mohammed, eine der größten Herausforderungen. Aber auch, dass der Verein sehr, sehr schnell gewachsen ist. Ja. Wenn ich mir vorstelle, im ersten Jahr haben wir von der Summe her gesehen Projekte gemacht im ersten Jahr, also 2017, 2016 haben wir gegründet, haben aber erst noch die Sachen dass die Gemeinnützigkeit akzeptiert wurde, dass der Verein dann auch wirklich im Amtsgericht, dann im Vereinsregister anerkannt wurde, abwarten müssen. Und danach haben wir begonnen. Und das erste Jahr haben wir, glaube ich, geschlossen mit knapp 40.000, 50.000 Euro. Mhm. Und wenn man jetzt heute sieht, heute sind wir weit über das Zehnfache im Jahr. Und Alhamdulillah, die Brüder und Schwestern sehen auch, wie wir arbeiten. Wir sind ein sehr transparenter Verein. Das heißt, alles, was wir machen, soll auch dem Spender und auch dem Zuschauer zumindest so gut wiedergespiegelt werden, dass er das Gefühl hat, ein Stück weit mit dabei gewesen zu sein. Mhm. Ja, das ist immer unser Ziel.
Mhm. Interessant. Mhm. Was habt ihr denn jetzt von Projekten her dieses Jahr gemacht und was steht für kommendes Jahr an?
Wir haben einige Projekte bis heute abgeschlossen. Momentan gibt es zwei Masjids, die in Mali gebaut werden. Wir haben ein Frauenhaus, was in Bangladesch gebaut wird. Wir sind dabei, ein Waisenheim in Mali zu eröffnen. Und eine weitere Masjid in Bangladesch. Mhm. Des Weiteren laufen schon seit 2 Jahren unsere Waisenkinderprojekte, also Patenprojekte, indem wir Waisenkinder Paten aufnehmen, die auch nur unter gewissen Voraussetzungen man übernehmen kann als Pateneltern. Mhm. Eine Voraussetzung ist zum Beispiel, dass man bei uns nur Pateneltern werden kann, wenn man den direkten Draht, die direkte Beziehung zu dem Kind hat. Mhm. Ja, dann man muss einmal im halben Jahr mit dem Kind kommunizieren. Den Übersetzer stellen wir im Verein. Mhm. Mein Sohn, meine Tochter, wie geht's dir? Fehlt dir was? Ist es erfolgreich beim Lernen? Oder braucht es irgendetwas? Ist es krank? Ist es verstorben? Ja, also diese Bindung zu dem Kind ist bei uns die größte Voraussetzung. Mhm. Wenn man weiß, dass man das jetzt vielleicht nur für ein Jahr machen könnte, sollte man das am besten nicht machen. Weil das Kind hat eine Bindung. Also wir haben jetzt seit 2 Jahren dieses Projekt laufen und wir sehen zum Beispiel, dass hier die Kinder eine wahnsinnig tolle Bindung zu ihren Pateneltern in Deutschland haben. Mhm. Des Weiteren haben wir Hilfe zur Selbsthilfeprojekte. Mashallah, die laufen auch sehr gut. Eines davon ist unser Nähzentrum in Bangladesch, wo wir den Frauen ermöglichen, das Nähen zu lernen, um sich dann später ihre eigenen Brötchen zu verdienen. Ein Bruder, der beide Füße, Beine verloren hat, hat eine Rikscha bekommen, also so ein Taxi auf 3 Rädern, und hat mittlerweile 3 von denen erwirtschaftet und hat 2 Leute eingestellt, die auch ihre Brötchen verdienen.
Allahumma barik.
Ja, das ist schön. Ist wirklich eine schöne Aktion. Ich habe letztes Jahr Tränen verloren, als ich das gesehen habe. Der Arafat ruft mich und sagt: Murat, kennst du den noch? Ich hatte ihn vergessen, es lag 4 Jahre zurück. Und dann haben wir eine Rikscha gekauft, der und der. Und dann habe ich erst gesehen, dass er keine Beine hat. Mhm. Und dann wurde das mir erzählt. Und es war einfach ein schönes Gefühl. Er hat dann einfach nur nicht seine Brötchen verdient. Er hat sogar Leute eingestellt, die auch ihre Brötchen verdienen. Ja. Sehr schön. Also Hilfe zur Selbsthilfe ist ein großes Thema. Ja. Aber so ziemlich diese Projekte, Wasserbrunnen, eines der Dauerprojekte bei Help Me. Knappe 500 haben wir bis heute gebohrt. Und gerade jetzt in diesem Moment werden unsere 2 Bohrgeräte, die wir in Ankara fertigen gelassen haben, für den Transport fertig gemacht nach Afrika. Mhm. Und wenn wir dann unsere Mercedes-Benz Unimog-Fahrzeuge mit den Bohrgeräten auf dem Buckel und dem ganzen Know-how-Material dann selber im Gelände rumfahren und unsere eigenen Wasserbrunnen bohren. In Bangladesch machen wir das schon, mit knapp über 500 auf jeden Fall. Und dann werden wir auch in Afrika inshallah Gas geben.
Inshallah.
Ja, also Sadaka Jariya in Afrika mit Solar, also alles ganz, ganz toll. Und Alhamdulillah, Achi, zu einem sehr, sehr fairen Preis.
Mhm.
Ja? Mhm. Zu einem sehr fairen. Aber da möchte ich jetzt noch nichts dazu sagen. Es wird eine Überraschung an alle Brüder und Schwestern da draußen, die Interesse haben, in Sadaka Jariya für die Zukunft auch nach dem Tod etwas zu investieren. Mhm. Inshallah.
Mhm. Inshallah. Für alle Zuhörer, die gerade nicht mit dem einen oder anderen Begriff anfangen können. Also fi sabilillah ist erstmal auf dem Wege Allahs. Ja, also dass du es nur aus dem Grund machst, um Allah zufriedenzustellen. Sadaqa Jariya bedeutet fortlaufende Spende. Bedeutet, selbst wenn du abgelebt hast, wenn du nicht mehr auf dieser Erde bist, du in ein Projekt, bei einem Projekt mitgeholfen hast, wie einem Brunnen zum Beispiel, der nach deinem Ableben noch da ist und weiterhin Menschen mit Wasser versorgt. So viel dazu. Ganz kurz zur Aufklärung.
Ja, ja, ja.
Weil es hören auch ein paar Nicht-Muslime zu.
Ja, natürlich. Sehr
gerne. Genau. Ganz wichtig, also erstmal Alhamdulillah, ja, also was ihr bis jetzt gemacht habt, den Verein gibt es ja noch nicht so lange. Es sind jetzt sieben Jahre.
Ja. Ja.
Mhm. 7 Jahre und die ersten, also die Anfangsjahre waren ja eigentlich noch nicht so Projekt geprägt, sondern ihr habt ja euch erstmal sozusagen aufgebaut, Position eingenommen und so weiter und so fort. Wann genau ging es dann los mit eurem ersten Projekt und in welchem Land war das?
Also unser erstes Projekt, in dem wir von Deutschland aus ins Ausland geflogen sind, war tatsächlich in der Türkei an der Grenze zu Syrien, wo wir Lebensmittelpakete an bedürftige Kriegsflüchtlinge aus Syrien verteilt haben. Das war im August 2017 und von dort aus, direkt von der Türkei aus, ging es dann direkt los, nicht mehr nach Deutschland zurück, direkt nach Mali zur Kurban, zur ersten Kurban-Aktion.
Okay.
Da hatten wir dann quasi in einem Abflug aus Deutschland bis zum Rückflug zwei Länder mit zwei größeren Projekten.
Wie kam das dann zustande, dass ihr dann im Prinzip von Türkei, Grenze Syrien, auf einmal nach Mali gekommen seid?
Wir haben uns vorher überlegt, was liegt an, was können wir verbinden. Wird dann vorher genau geplant, ist die Schade, also eine Sitzung abgehalten und dann einen Entschluss getroffen. Da haben wir gesagt, okay, wenn wir Zakat-Spenden bekommen, dann werden wir das an Bedürftige verteilen. Wo haben wir momentan, wo können wir die, weil wir ja auch Prinzipien haben, also ich habe ja vorhin gesagt zum Anfang des Gesprächs, dass wir nur Projekte machen in Ländern, wo wir auch unsere Teams haben.
Mhm.
Und in der Türkei haben wir ein Team, aber in Syrien nicht. Deswegen haben wir an der Grenze Familien oder Menschen mit Lebensmitteln versorgt, die halt auch für uns erreichbar sind.
Mhm.
Die haben wir uns vorher angeguckt. Und deswegen haben wir gesagt, du, von dort aus passt es von der Zeit. Wir verteilen Sadaka, Zakat in Form von Lebensmitteln oder auch Geldspenden.
Mhm.
Und dann fliegen wir zur Kurban-Aktion nach Mali und werden dort unsere Opfertiere verteilen.
Mhm.
Ja? Das schön. Fleisch verteilen.
Sehr schön, ja. Sehr, sehr schön. Sehr wichtig. Jetzt gibt es natürlich viele Leute, die sagen, sie würden auch gerne mal mitfliegen und würden gerne mal vor Ort helfen und haben das so auf ihrer Bucketlist zum Beispiel. Ja. Und ich sage immer, ich war jetzt selbst noch nicht, aber ich kann mir vorstellen, was wir eben auch schon, bevor wir angefangen haben, kurz besprochen haben, dass je nachdem wo, es natürlich eine mentale Belastung mit sich bringt. Jetzt wart ihr zum Beispiel Anfang des Jahres in der Türkei und Syrien bei dem Erdbeben, wo viele Leute sich bestimmt gemeldet haben und gesagt haben, sie wollen mit. Mhm. Aber man auch den Leuten sozusagen im Voraus schon sagen muss, du, hör mal, natürlich Man wird dadurch belohnt für deine Absicht. Aber die muss bewusst sein, wenn du dahin fliegst, wenn wir dahin gehen, dann erwartet dich kein schönes Bild. Wie ist das, also, oder was kannst du zu diesem Punkt sagen, für alle, die sie noch nie waren, mal gerne gehen würden, auf was sie sich mental einstellen müssen?
Zuerst mal sollte man stabil sein. Also es gibt Menschen, die sehen ihr eigenes Blut und denen wird schwindelig.
Ja.
Ich selber bin bei der Berufsfeuerwehr. Auch das war ja ein Grund, warum wir dann zum Erdbeben geflogen sind in die Türkei. So eine Erdbebenregion, also so eine Hilfe im Katastrophenfall. Ahrtal hier in Deutschland ist auch so ein Thema. Man muss sich bewusst sein, dass wenn wir Kriegsgebiete, wenn man in so ein Gebieten geht, dass man mit viel Leid konfrontiert wird. Es ist nicht nur das, dass man Leichen sieht, es ist nicht nur das, dass man zerstückelte Leichen sieht, sondern auch Menschen, die zu einem hinkommen, emotional werden, weinen, vor dir, vor deinen Augen zusammenbrechen. Auch das hat es gegeben. Gerade bei unseren vielen Projekten in den Arakan, also in den Rohingya-Flüchtlingslagern der Menschen. Das ist ja diese Volksgruppe, die Rohingyas haben ja in Myanmar gelebt und wurden dann einer ethnischen Säuberung.
Wo genau ist das?
Das ist in Asien, ein Nachbarland zu Bangladesch.
Okay.
Ja, es ist östlich von Bangladesch, grenzt an Bangladesch. Und dort wurden die wurden abgeschlachtet. Man kann das wirklich so sagen. 2017 waren wir das erste Mal. Es fing im August 2017 an mit dieser Säuberung.
Mhm.
Und im Oktober, zwei Monate später, waren wir dort. Und wir haben Breitseite, das Ausmaß dieser Flüchtlingsströme hautnah miterlebt. Jeden Tag kamen Tausende in die Camps. Jeden Tag. Wir haben die Aufnahmen gemacht, wir haben Menschen, ich glaube im ersten Jahr, bei unserem ersten Projekt waren das weit über 3000 Menschen, die wir ärztlich versorgt haben. Machetenverletzungen, Schussverletzungen. Wenn man sowas miterlebt, Bruder Mohammed, und für alle Zuschauer, ist das natürlich etwas, wo man dann nicht einfach so wegsteckt.
Mhm.
Ja. Mir sind zwei Kinder in den Armen verstorben, zwei kleine Kinder, also ein Baby und ein kleineres Kind. Das sind solche Sachen. Ich meine, ich bin ja durch 28 Jahre mittlerweile bei der Feuerwehr einiges gewöhnt. Aber jemand anderes, kam ein Teammitglied zu mir nach dem Projekt und hatte gesagt, du Murat, ich brauche psychologische Unterstützung. Auch das gibt es, Mohammed, ja. Also weil du wirst ja in deinem normalen Alltag in Deutschland mit solchen Sachen ja gar nicht konfrontiert. Und dann holt dich das dann wieder ein, ja. Diese Momente, diese Schreie, diese Umarmungen, ja, wildfremde Menschen kommen zu dir, umarmen dich, weil du ihnen in die Augen geguckt hast und hast ihnen dabei etwas Gutes getan, ja. Ja, aufgefangen, ja, in dem Moment. Diese Menschen brauchen Hilfe, aber weißt du, welche Hilfe wir haben so vielen Menschen geholfen, Mohammed, aber wir konnten sie psychologisch nicht einfangen.
Mhm.
Und das war mir immer eine große Belastung. Hätte ich Psychologen aus Deutschland mit nach Bangladesch genommen, wäre natürlich auch die sprachliche Barriere eine sehr große.
Mhm.
Weil du willst ihm helfen, musst aber mit ihm reden, kannst es aber nicht. Ja.
Mhm.
Weil die Rohingya haben eigentlich nur ihre Sprache gesprochen und kein Englisch. Ja.
Okay.
Ja, wenn du dann aber auch noch andere Sachen erlebst, guck mal, wir haben in Cox's Bazar, das ist eines, also nach Tek, also vor Teknaf, die zweitsüdlichste Stadt in Bangladesch, wo die meisten Rohingyas in der Region leben, die wo in den Flüchtlingscamps, haben wir am Straßenrand eine Frau gesehen, haben angehalten, neben ihr die Leiche ihres Mannes, abgedeckt. Dann haben wir gefragt, warum, was ist denn passiert? Und sie war am Boden zerstört, hilflos, weit und breit kein Mensch. Sie hat nur geweint. Also du musst dir vorstellen, auf der Hocke, die Knie so fast im Gesicht und hat einfach vor sich hin geweint. Ja. Und dann haben wir das Tuch aufgehoben und haben gesehen, dass die Leiche überall überall Schnitte hatte, die genäht wurden. Ja. Dann hat sie erzählt, dass ihr Mann, ihm ging es schlecht, in ein Krankenhaus einer großen internationalen Organisation gebracht wurde, lebend und tot aus diesem Krankenhaus wieder, die Frau dann tot, den leblosen Körper ihres Mannes mit rausgenommen hat. Nur der einzige Unterschied, er hatte überall Schnittwunden, überall. Und die wurden zugenäht. Danach hat sie sich bei der Polizei gemeldet. Die Polizei hat es aufgenommen und die Frau wurde mit ihrem Mann in ein staatliches Krankenhaus gebracht. Die Obduktion hat ergeben, dass ihm einige Organe entnommen wurden.
Allahu Akbar. Wow.
Das ist sowas, was wir hautnah erlebt haben. Wir waren zwar nicht dabei, als die Organe entnommen wurden, aber wir haben diese Frau mit ihrem leblosen Mann am Straßenrand, habe dann auch diese Aufnahmen nicht genehmigt vom Team. Mhm. Das wird nicht aufgenommen.
Mhm.
Ja, aber das ist sowas, das musst du dann erstmal verdauen, ja, so eine Geschichte. So ein Erlebnis, das ist keine, also es ist eine wahre Gegebenheit. Aber das
hört sich an wie ein Film. Ja.
Das ist wirklich, also die Frau hat mir sehr leid getan. Wir haben auch gefragt, auf was sie jetzt wartet. Dann wurde mir gesagt, dass der Imam der hiesigen Moschee das Begräbnis dann quasi einleiten wird. Und die wartet eigentlich, bis sie abholen. Also sowas ist natürlich etwas, was du verdauen musst, ja. Und
das können nicht viele.
Das können nicht viele. Emotionale Momente, die du nicht in deinem Alltag erleben kannst, weil du einen Bürojob hast oder einen kaufmännischen Job hast, das würde dich dann vielleicht überholen. Aber es gibt auch ganz, ganz tolle Momente. Es gibt sehr schöne Momente, lachende Kinder, fröhliche Menschen, Menschen, die dich angucken, ohne dass sich der Mund bewegt. Die Blicke sagen dir
danke.
Danke. Danke. Und das haben wir auch sehr, sehr oft erlebt. Mhm. Eines der schönsten Momente, die ich erlebt habe, war, als wir zum Opferfest 2019 in Bangladesch, 2018 in Bangladesch, in einem Rohingya-Camp Fleisch verteilt haben, war, bevor wir das letzte Stück Fleisch verteilt haben, die Situation, dass das ganze Flüchtlingslager Camp 27 in Teknaf nach kochendem Fleisch gerochen hat. Die haben sofort angefangen zu kochen. Es war ein junges Mädchen, vergesse ich nie, war 14 Jahre alt, die gesagt hat, dass sie seit 1,5 Jahren kein Fleisch gesehen hat. Ja. Und dann bekommen die so eine Fleischspende. Das ist ja wohl logisch, dass sie das dann sofort...
Ja, da haben sie nicht lang gefackelt.
Es gibt ja auch keinen Kühlschrank, man kann das Zeug nicht kühlen. Mhm. Ja. Da haben sie nicht lang gefackelt, ja, genau. Also das sind so schöne Momente, wo du dann genau weißt, hey, die Hilfe kommt nicht nur an, sondern die kommt absolut richtig an. Wie so im Dartspielen würde ich sagen, die Mitte getroffen, mhm. Das Rote getroffen.
Mhm. Ja. Bullseye.
Bullseye, genau. Ja, das sind auch, es gibt auch schöne Momente, aber man muss damit rechnen, wenn man mitkommt. Eine Voraussetzung haben wir natürlich auch, man muss Mitglied sein.
Ja.
Ja. Also es wäre ungerecht den Mitgliedern gegenüber, die auch schon in der Warteliste sind.
Mhm.
Und man muss auch man muss sich aber auch wirklich im Klaren sein, dass es kein Safari-Urlaub ist.
Ja.
Man wird dort auch an Grenzen stoßen. Das kann sein, stundenlange Läufe, vielleicht erst morgens Frühstück und abends Abendessen, kein Mittagessen. Ja, man, gewisse Sachen...
Schlaflose Nächte.
Schlaflose Nächte gibt es wirklich nicht.
Okay.
Es sei denn, es ist zu warm.
Ja, okay.
Ja, aber...
das ein oder andere Moskito nervt.
Ja, genau. Aber da gibt es auch diese Moskito-Zelte, die man auf ein Bett drauflegen kann und kann dann ohne Moskitos schlafen.
Mhm.
Ja. Also... am besten ist, wenn jemand da draußen Interesse hat, wirklich in so einem humanitären Projekt mitzuwirken, ganz egal in welche Richtung, dann soll er sich am besten erstmal informieren, bei uns informieren, wie würde das, wird ja dann sowieso gemacht, wird ja keiner jetzt einfach ins Wasser geschmissen. Und dann, welche Voraussetzungen müssen erfüllt werden? In Afrika braucht man zum Beispiel öfters eine Gelbfieberimpfung. Mhm. Ja, das ist Pflicht, ohne die Gelbfieberimpfung kommst du in das Land gar nicht rein. Mhm. Und solche Sachen, wenn jemand jetzt zum Beispiel eine Krankheit, eine chronische Krankheit hat, muss man wissen, welche. Wir haben extra einen Fragebogen für alle, die das erste Mal mitkommen, dass wir auch gewisse Sachen abklopfen können, wie Blutgruppe, wer ist zu verständigen, wenn was passieren würde und. Mhm. Recht am eigenen Bild, dass man auch weiß, wenn man Bilder macht, dass im ersten Moment das alles über den Verein läuft und nicht keine Privataufnahmen. Wir wollen ja auch den, wenn wir jetzt ein Projekt filmen und in Bild und Ton festhalten, und ich stell dir mal vor, man geht mit einer Gruppe mit 5 Personen und du nimmst auf und dann siehst du die Leute mit der Help-Me-Weste, die wie so Touristen selber filmen, kommt nicht gut an. Deswegen muss genau geklärt werden, zu welchem Zeitpunkt man auch eigene Aufnahmen machen kann. Mhm. Solche Sachen sind wichtig, ja.
Barakallahu fik erstmal für diese Insights, war selber für mich gerade sehr...
Ich hab's gemerkt, deine Blicke.
Ja, war sehr, sehr. Ja, weil man, selbst zum Beispiel, wenn man sagt, man sieht sich als mental stabile Person, kann man das ja eigentlich gar nicht wissen, wenn man so Situationen noch nie erlebt hat.
Ja, richtig.
Weil da wird sich dann, da trennt sich dann die Spreu vom Weizen. Mhm. Da wird sich dann herausstellen, ob du tatsächlich mental stabil bist oder eben nicht.
Genau.
Weil ich meine, für meine Person kann sagen, für deutsche Verhältnisse, für Deutschland-Verhältnisse bin ich mental stabil.
Ja.
Aber wie sieht's aus, wenn du wirklich da bist, wo es brennt?
Ja.
Ja, weil, wie du sagst, jemand, der im Büro sitzt oder generell einfach, egal welchen Job hier eigentlich hat, wir haben ja eigentlich nur so ein bisschen Luxusprobleme. Mhm. Klar gibt es welche, die haben tatsächliche Probleme, beziehungsweise man kann. Jeder hat andere Probleme, sagen wir mal so.
Richtig. Ja,
ohne irgendwas klein zu reden. Aber ich denke, wenn du dann dort bist, dann sollte dir oder wird dir relativ schnell klar, wie gut es dir eigentlich geht.
Natürlich. Mhm. Mohammed, guck mal, zum Beispiel als Beispiel. Wir beide sind Muslime, Alhamdulillah. Mhm. Aber jetzt mal von der Religion abgesehen. Ganz egal, wo jetzt gerade Leid ist auf der Welt, ob das jetzt bei den Uiguren in China ist, ob das bei den Palästinensern in Gaza ist, ob das bei den Rohingyas in Myanmar ist, die auch noch zum Teil dort leben, aber versteckt in Wäldern oder wie auch immer. Ganz egal, wer wo in einer Notsituation ist, Mohammed. Wertschätze das, was du um dich herum hast. Familie, okay. Ja, aber wenn du keine Familie hast, wertschätze das, dass du zu jeder Zeit in dein Bad steigen kannst, die Dusche auf warm stellen kannst und warmes Wasser hast. Wertschätze das, dass du den Kühlschrank aufmachen kannst und hast Eier, du hast Milch, du hast eventuell Fleisch oder Käse oder wie auch immer. Wertschätze das. Ich habe so oft gesehen, wo Menschen mich angeguckt haben, geweint haben, die das halt nicht haben. Die haben noch nicht mal trockenes Brot gehabt. Wallahi, Bruder, ich hab in Cox Bazar eine Situation erlebt, werde gezogen. Du musst dir vorstellen, wir haben ja so blaue T-Shirts und blaue Westen. Und dann wird die Weste so gezogen, dass ich jetzt wirklich gedacht habe, die wird mir jetzt gleich abgerissen. Ja. Mhm. Und dann drehe ich mich rum und sehe in 2 weinende Augen, diese Frau, das war eine Frau, hatte ein Kleinkind auf dem rechten Arm. Am linken Arm hatte sie ein Kleinkind, was sie hebte. Und dann war noch mal ein größeres Kind auf der anderen Seite. Also 3 Kinder. Total bedürftig, das hast du den Kindern angesehen. Die haben schon lange kein Wasser mehr im Gesicht gehabt. Und dann hat sie angefangen, in einer Schnappatmung zu reden. Und der Arafat war nebendran und hat dann mir gesagt, sie bittet um etwas Essen. Noch nicht mal Geld. Ja? Um etwas Essen für ihre Kinder. Hm. Nur ist es so, wenn du in so einem Flüchtlingslager anfängst, ins Portemonnaie zu greifen und ihr Geld zu geben, dass sie das in der nächsten näheren Essensausgabestelle oder wie auch immer, da gibt es so kleine Kioske, was kaufen kann,
bricht ein Lauffeuer
dann aus. Bricht ein Chaos aus. Mhm. Und dann haben wir die Mama mitgenommen, es war nicht weit weg, eine Masjid, zu der Masjid gelaufen und haben dann dort in der Ecke dieser Mutter genug Sadaka gegeben, dass sie die nächsten Monate überleben kann. Mhm. Weißt du, das sind so Momente, die musst du erstmal hautnah erleben. Und die erlebst du, Mohammed, wenn du nicht am Rande dein Projekt durchführst, sondern mittendrin, da wo die Bedürftigkeit am allergrößten ist. Ja? Es gab Organisationen, die wir gesehen haben. Da gehören natürlich auch UNICEF, Ärzte ohne Grenzen. Die haben dann so Medical Camps zentral irgendwo und die Leute kommen dann dorthin. Aber wir, vielen Dank hier an dieser Stelle an den Daniel Lessinger, der Notfallsanitäter ist, der hatte den Notfallrucksack dabei, denn der deutsche Notfallrucksack, der auch bei den Hubschrauberärzten benutzt wird, mit Defibrillator und. Also volles Programm. Und wir sind wirklich von Hütte zu Hütte gelaufen und wir haben Menschen sterben sehen, weil sie nicht in diese Medical Camps laufen konnten. Wir haben Menschen sterben sehen, Mohammed. Du nimmst viel auf, du nimmst auch viel Belastung auf, aber bei uns heißt es Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Rajiun. Ja, wir sind von Gott gekommen und wir gehen zu Gott zurück. Daran glauben wir. Es ist bitter, aber es ist die nackte Wahrheit. Es ist die Tatsache. Und als wir dann gesehen haben, warum viele Menschen sterben, blaue Zungen, geblähte Bäuche, hatten wir uns das Trinkwasser angeguckt und das ist katastrophal. Also wenn jemand von den Zuhörern auch in der Nähe mal in Ludwigshafen in der Mauderer Straße 53 ist, kann er sehr gern vorbeikommen. Da habe ich nämlich die ganzen Wasserproben aus 2017 an der Wand hängen in Flaschen, wo man dann sehen kann, wie das Wasser in dem Camp, sechs Camps, ob das jetzt das Schmutz ist in dem Wasser, oder Arsen. Arsen ist hochgiftig. Mhm. Es ist ein Element aus dem Elementensystem, was hochgradig giftig ist, blaue Zungen verursacht. Dann weiß man, warum Cholera und Typhus so stark verbreitet sind in solchen Camps. Ja? Mhm. Weil tausende Menschen ein paar Klos haben, diese voll sind und das Trinkwasser mit diesen Fäkalien oder mit diesem Schmutz dann halt auch vergiftet, verunreinigt wird. Und dann sowieso schon diese Sachen im Trinkwasser vorhanden sind, nicht tief genug gebohrt wird. Einfach, ja, es gibt viel Leid auf dieser Welt. Wir können nicht alles verbessern, aber wir können Hoffnung bringen. Und das machen wir seit 2016 oder 2017 auf jeden Fall.
Alhamdulillah.
Alhamdulillah.
Wow. Also, ja, wenn ich es auch richtig rausgehört habe, ist es so, dass natürlich andere Organisationen auch große Arbeit leisten, aber im Prinzip sich irgendwo hinstellen und sagen, wir sind da, kommt her. Und nicht und dann halt die Leute vernachlässigen, die nicht kommen können, sozusagen.
Das haben wir erlebt. Ich kann nicht für alle Vereine natürlich und Organisationen sprechen, aber es ist vielleicht auch nicht möglich für ganz große Organisationen, die halt ein ordentliches Budget haben, sich so ein Zelt hinstellen können mit Geräten und allem drum und dran, dass sie dann halt das öfters irgendwo machen. Mhm. Und das ist das Schöne, wenn wir dann halt als kleiner Verein von Hütte zu Hütte laufen können, das Personal haben, das Geschulte und auch die Möglichkeit haben, weil wir alles dann mobil dabei haben. Ja. Ja, aber um keine anderen schlecht zu reden, wir arbeiten so, Mohammed. Also wir haben uns das an die Fahne geschrieben, dass wir immer vor Ort dahin gehen, wo das Leid am größten ist. Wenn wir in eine Region fliegen, ganz egal wo, in Afrika, in Asien, in Europa, wir haben auch hier in Deutschland tolle Projekte gemacht. Warmes Essen an Obdachlose, ja. Und, dass wir dort selber hingehen, wo die Leute am bedürftigsten sind. Keine Suppenküche mit Lebensmitteln ausstatten, sondern wir verteilen auch hier, das haben wir 2 Winter lang gemacht, und dann hat es das ein oder andere tolle Feedback gegeben. Mhm. Aber du brauchst halt auch wirklich Leute, die Bock haben, da weiterzumachen. Mhm. Ja. Ja, und deswegen gibt es Projekte, die manchmal stärker und manchmal auch nicht so stark weiterverfolgt werden. Dauerhafte Projekte bei uns sind zum Beispiel Kurban, Ramadan, die Iftar-Pakete, die Essenspakete. Wir haben die Brunnenaktion, wir haben unsere Waisenkinder, wir haben als Sadaka Jariye, wie gesagt, Brunnentoiletten, Masjid, Frauenhaus, Waisenheim. Ja, das sind solche Sachen, die dauerhaft gemacht werden, auch in Zukunft, inshallah. Aber wir sollten auch wissen, dass sowas und mehr nur möglich ist, wenn auch das Team größer wird.
Ja.
Wenn geeignete Leute, die Bock haben, was zu machen, auch genau diese Stellen besetzen. Wir haben zum Beispiel das Patenprojekt, werden von der Canan, von der Schwester Canan und Kübra geleitet, die mit Herzblut in dieser Sache dabei sind. Ja? Die ein Patenkind bei uns haben, die wissen das. Die organisieren diese Treffen, diese Kommunikation zum Kind und.
Mhm.
Ja? Was ganz wichtig ist, was ich nicht vergessen möchte, sind auch die Sachen beim Brunnenbau. Brunnen bohren wir nur dort, wo Brunnenwasser wirklich benötigt wird. Jeder Brunnen, der Help Me macht, hat mindestens einen Paten vor Ort. Das heißt, wenn du, Mohammed, einen Brunnen bohrst und mich in 3 Jahren fragst, du, Murat, was ist mit meinem Brunnen geworden? Dann kontaktiere ich unseren Leiter in diesem Land, der kontaktiert den Paten und sagt, du, mach mal von dem Mohammed das aktuelle Video
deines
Brunnens.
Okay.
Er kriegt das Video zugeschickt, ich schick's dir und du kennst deine Situation. Was auch ganz toll ist, wir hatten früher die Namensschilder der Brunnen waren mit 3D-Druck, ja, auf Blechtafeln. Aber durch Sonne, Witterungsverhältnisse, Regen und verwischt diese Schrift.
Okay.
Und deswegen haben wir seit knapp 3 Jahren, 2,5 Jahren, haben wir Marmorplatten, Granitplatten, wo der Name und alles reingefräst wird. Ja.
Mhm.
Und das ist genau wie auf dem Grabstein dann jahrzehntelang, ich will nicht sagen jahrhundertelang, aber ewig lang halt.
Lang genug auf jeden Fall, genau. Sichtbar.
Sichtbar, genau.
Sehr schön. Sehr, sehr schön. Sehr interessant.
Das heißt, du gibst nicht nur irgendwas ab und die Sache hat sich erledigt, sondern solange wie dieser Verein mit diesen Menschen in dieser Dawa existiert, wird auch diese Sadaka Jariye inshallah weitergeführt werden.
Hm.
Ohne dass du vielleicht weißt, dass gerade deine Schwengelpunkte, der Schwengel von deiner Pumpe gerade erneuert wurde. Oder der Tank des Rückhaltebeckens da. Oder
hm.
Ja, da.
Also, du hast ja gerade angesprochen, dass ihr dann auch dann immer vor Ort jemanden habt, mit dem ihr zusammenarbeitet oder wie du vorhin angesprochen hast, dass von Ankara diese 2 Bohrer
mhm.
Nach Afrika transportiert werden.
Mhm.
Wie gestaltet sich so eine Zusammenarbeit? Also wie, klar, man muss irgendwie den Kontakt herstellen durch irgendwie oder durch irgendjemanden, aber wie gestaltet sich dann so eine Zusammenarbeit mit Leuten, zum Beispiel wie der Feuerwehr in der Türkei oder mit den Leuten vor Ort in Afrika, die dann immer, wie du gerade gesagt hast, danach schauen, wie der Brunnen aussieht, ob alles funktioniert?
Mhm. Möchte ich gerade so mal antworten. Also ich wurde mal vor einiger Zeit gefragt, warum sind wir in Mali? Heißes Land, Krisenland, Bundeswehr ist dort, die französische Armee ist dort, Terrorgefahr hin und her. Ja, das sind so Hintergrundinformationen, die man haben muss.
Mhm.
Ich habe den Mamadou kennengelernt, der in Deutschland 27 Jahre lang als Ingenieur gearbeitet hat bei der Telekom, der hat dann irgendwann gesagt hat, er geht zurück in seine Heimat, um dort für sein Land was Gutes zu tun. Und den habe ich kennengelernt durch einen Malier, den ich in Ludwigshafen kenne, durch einen Fantamadi. Und so kam der Kontakt in Mali zustande durch einen Mensch, den ich liebe. durch einen Bruder, den ich liebe, genauso wie einen leiblichen Bruder. Und der Mamado Abe ist jemand, der Help Me schon seit Gründungsjahr einfach unterstützt, hilft und diesen Verein in diesem Land leitet. Mhm. Ja? Und das auch sehr, sehr erfolgreich und in einer Art und Weise, die man einfach nur loben muss. Ja? Richtig korrekt, halal. Und das ist das Schöne. Ja? Und da machen auch Projekte Spaß, wenn man da diesen Erfolg sieht. Ob Kurban, ob Iftar-Pakete, ob Verteilung von Sadaka und Zakat, ganz egal was. Das Speisen von Armen, ja, was auch oft gemacht wird, dass ein Bruder kommt und sagt, du, ich habe hier 500 Euro, ich möchte, dass mal ein großes Festessen gemacht wird für Bedürftige. Ja, auch sowas ist ist nicht selten. Es wird öfters mal gemacht. Und dann organisiert er das. Da hat er dann durch das Frauenteam dort Frauen, die dann das kochen. Und dann werden die Kinder eingeladen, das Ganze, der Einkauf wird gemacht. Ja. Und läuft eigentlich richtig toll. Und das Schöne, transparent, Video und Bild wird immer geliefert. Immer.
Sehr schön. Jetzt hast du gerade einen Punkt angesprochen, der bestimmt für den einen oder anderen interessant ist. In den Ländern, zum Beispiel jetzt Mauretanien oder auch wo wir nach Somalia eigentlich fliegen wollten, wo wir darüber gesprochen haben bezüglich der Sicherheit. Mhm. Du hast gesagt, jetzt da hast du die Bundeswehr, die französische und so weiter und so fort. Wie ist das denn zum Beispiel, wenn ihr in Mauretanien so eine größere Verteilung macht, wo dann, sag ich mal, so ein Dorf kommt und sich ihre Lebensmittelpakete abholt, kann ich mir schon vorstellen, dass es jetzt nicht so geordnet läuft wie hier am Amt, wo sich alle in der Reihe stehen, sondern schon, dass es mal wild zugehen kann. Mhm. Habt ihr dann vor Ort, wenn ihr dann so was macht, wo es heißt, am Samstag findet das statt, Polizei vor Ort oder Sicherheitsleute vor Ort, die dann im Prinzip helfen oder mitwirken?
Mhm. Das war ja bei deinem, wo du nicht mitgekommen bist, in Somalia bzw. Ogaden, das erste Mal, dass ich da was erlebt habe, dass wir überrannt wurden. Mhm. Obwohl wir drei Polizisten, die bewaffnet waren mit Kalaschnikow, also mit Maschinengewehren, um einfach uns auch zu schützen und den Leuten das Bild zu geben, Achtung, hier ist Polizei, hier ist Militär, das läuft hier, Achtung, Achtung ab.
Macht keine Faxen.
Macht keine Faxen. Es würde ja niemals auf die Menschen geschossen werden. Ja? Das ist ja die eigene, das sind ja Sicherheit. Die eigenen Leute.
Aber es hat die Leute nicht interessiert, oder was?
Aber du musst dir vorstellen, Mohammed, du verteilst hier einige hundert Lebensmittelpakete, es kommen aber tausende Menschen. Mhm. Und die Frauen sind auch nicht blöd, es sind meistens die Frauen, die dann kommen. Mhm. Und sehen dann, oh Gott, das sind ja nur noch 100 Pakete, wir sind aber noch 2000 Menschen. Ja? Obwohl wir nur ein Dorf, die Buschtrommeln in Afrika funktionieren hundertprozentig, kilometerweit. Mhm. Und ruckzuck waren da mehrere hunderte von Frauen da und die haben wir nicht auf dem Schirm gehabt. Es war auch das erste Mal, dass wir sowas erlebt haben. Und dann haben sie dann irgendwann angefangen zu rennen. Wir hatten viele Ordner, also Leute, die einfach zum ordentlichen Ablauf dieser Situation dort vor Ort waren mit Westen und unser Team. Und dann haben wir gesehen, oh nee, das ist nicht mehr zu stoppen. Wer die Aufnahmen kennt, weiß, was ich meine. Wir haben mir auch in Social Media reingestellt, dass auch sowas. Im ersten Moment war ich sauer, also muss ich wirklich zugeben, da war ich sauer. Dann kam aber der Bruder Niasi und sagte zu mir, du, Murat, stell dir mal vor, du bist jetzt eine dieser Mütter und deine Kinder zu Hause haben Hunger. Hm. Und dann habe ich sofort wirklich, also schlagartig umgeschwenkt und habe gesagt, sollen sie nehmen, was sie tragen können. Hm. Weil das hätte sowieso nicht gereicht und irgendjemand wäre dann leer ausgegangen. Und so schnappte sich dann jemand das Reis, das andere Mehl, dann Öl. Und wenn dann wirklich die Menschen ein bisschen gescheit sind und gut ticken, dann tauschen sie auch ein bisschen. Mm, weil okay. Was willst du mit 5 Litern Öl, wenn du kein Reis hast? Ja. So kannst du einen Tausch anbieten. Ja. Egal, was man macht, es ist immer wenig. Es ist wirklich zu wenig. Mm. Du könntest viel mehr machen. Deswegen kann ich die Menschen da draußen nur animieren, wenn sie Sie sollen dort, wo sie ein gutes Gefühl haben, spenden. Aber wenn Sie Help Me kennenlernen wollen, dann können Sie uns sehr, sehr gerne aufsuchen. Wir sind in der Mautacher Straße 53 in Ludwigshafen und können sich über uns informieren. Wie sind wir? Wie arbeiten wir? Und können uns natürlich gerne kennenlernen und unterstützen.
Inshallah.
Inshallah.
Noch eine abschließende Sache.
Bitte.
Du hast ja zum Beispiel, wo die Erdbebenkatastrophe Anfang des Jahres war,
ja,
in der Türkei, in Syrien, hattest du ja sogar so eine, kann man sagen, Sondergenehmigung bekommen, Freigestellung bekommen vom Bürgermeister oder von der Bürgermeisterin von Ludwigshafen, kann das sein?
Genau.
Wie war das doch gemacht?
Also nach der Brandkatastrophe von Ludwigshafen 2008 sind die Städte Ludwigshafen und Gaziantep Partnerstädte geworden, weil die Brandopfer, die Toten aus Gaziantep kommen. Mhm. Bei dem Erdbeben in der Türkei war auch Gaziantep mit dem Stadtteil Nurda sehr stark betroffen. Habe dann mit der Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck gesprochen, die auch unsere Schirmherrin ist von Help Me. Und das dauerte nicht lang. Und wir konnten am Tag 3 des Erdbebens dann auch dorthin. Ich wurde freigestellt für 11 Tage und 12 Tage. Und wir sind mit einem 11-köpfigen Team darunter geflogen. Mhm. Alles türkischstämmige, 2 Feuerwehrleute aus Belgien, aus Antwerpen. Aber mit Feuerwehrleuten, mit ehrenamtlichen Helfern. Und haben dort Menschenrettung und humanitäre Hilfe in diese 12 Tage gepackt. Mhm. Leider haben wir nur 34 leblose Körper rausgezogen aus den Trümmern. Aber hier auch noch ein ganz, ganz großes Dankeschön an meinen Feuerwehrchef Stefan Bruck, der uns Kleidung, Feuerwehreinsatzkleidung, es war im Februar, wir hatten an manchen Stellen bis zu minus 10 Grad. Also es war schon sehr, sehr hilfreich, hier die dicken Jacken und die Überhosen anzuhaben bei der technischen Hilfe, bei der Menschenrettung. Und so konnten wir dann quasi 12 Tage lang helfen, nicht nur jetzt unter den Trümmern nach Menschen noch zu suchen, nach Überlebenden zu suchen. Die Firma Weber Rescue hat uns eine Akkuschere und Spreizer zur Verfügung gestellt. Wir haben eine Wärmebildkamera, eine nagelneue Wärmebildkamera bekommen und das ganze technische Know-how von vielen Geschäftsleuten. Die vielen, vielen Dank, die uns sehr, sehr toll unterstützt haben. Auch sachspendenmäßig. Wir haben 7 LKWs in Rüsselsheim auf den Weg geschickt und eine Cargomaschine gefüllt. Ja,
da bin ich mit Ali und mit dem Bruder Bilal, sind wir hochgefahren zu den Brüdern, zu den Geschwistern nach Rüsselsheim.
Ja, und ganz, ganz toll. Also wirklich, wenn du diese Hilfsbereitschaft siehst und diese Möglichkeiten dir gegeben werden, dann ist es auch so eine kleine Anerkennung von oben. Und ich denke, das ist wichtig. Und was ganz, ganz Tolles, was auch für dich was Neues ist, Mohammed, in der Türkei haben wir uns dann dazu ausgesprochen und haben Help Me Rescue gegründet.
Okay.
Help Me Rescue ist eine Einheit von türkischstämmigen Feuerwehrleuten europaweit, die unheimlich starkes Interesse haben, in Katastrophenfällen wie in Erdbeben oder Hochwasser, Waldbrand, ganz egal, ein Sturm, dann hier relativ schnell, unkompliziert zusammenzukommen, um zu helfen.
Maschallah.
Ja? Momentan sind wir knappe 30 Leute und Tendenz steigend. Und wenn wir jetzt alle ehrenamtlichen Helfern reinholen würden, würden wir jetzt schon bei über 60 liegen. Haben aber gedacht, dass wir jetzt erstmal mit dieser Feuerwehrgrundkenntnis und vielleicht Minenarbeiter oder so, Leute, die halt wirklich bei über Verschüttungen oder in Form von Menschenrettung schon Erfahrung haben.
Mhm. Rettung. Sehr schön, ja. Freut mich zu hören auf jeden Fall.
Ja, ja. Und das ist jetzt gegründet und wir sind jetzt mittendrin. Jetzt besorgen wir uns peu à peu die ganzen Ausrüstungen. Vielleicht gibt es ja auch von der EU ein aus dem EU-Fonds eine finanzielle Unterstützung für Fahrzeuge, dass wir auch mobil sind, dass wir nicht auf hiesige oder auf Ämtern oder irgendwelche Privatleute, die uns ein Fahrzeug leihen, dass wir eigene Fahrzeuge haben und mobil an den Katastrophenort kommen.
Inshallah.
Inshallah.
Ja, das ist doch mal ein schöner Abschluss
zu
dem heutigen Podcast. Freut mich zu hören. Möge Allah euer Projekt weiterhin segnen.
Allahumma amin.
Die Türen öffnen, um noch mehr erreichen zu können, noch mehr Leuten helfen zu können. An alle, die Interesse haben, an dem Verein Help Me, sich Informationen machen oder holen wollen. Ich werde dann alles bezüglich des Vereins in die Beschreibung packen, wo man euch kontaktieren kann und so weiter und so fort. In diesem Sinne, Bruder Murat, ich danke dir für deine Zeit.
Estağfurullah, nishtafi.
Barakallahu fikum.
Fik barak, inshallah.
Assalamu alaikum. Rahmatullahi wa barakatuh.
Alayna wa alaikum assalam.